Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen. Zu Gast bei uns heute ist eine Frau, die die 88 Tasten an einem Konzertflügel erstklassig beherrscht, die mit rein klassischen Konzerten begeistert, die einen Echo-Klassik zu Hause stehen hat, die es aber auch mag, moderne Musik klassisch darzustellen, also Crossover zu machen. Die Konzertpianistin Olga Scheps, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Mit welcher Musik stehen Sie morgens lieber auf? Mit Frédéric Chopin oder mit Scooter?
Ich wache morgens immer mit Musik im Kopf auf. Das ist jedes Mal etwas anderes und hängt auch sehr davon ab, was ich am letzten Tag gespielt habe oder gehört habe.
Das heißt, das nehmen Sie dann so mit ins Bett und dann stehen Sie damit auch wieder auf?
Ja, das passiert meistens.
Und ist dann so ein Ohrwurm, wenn es dann so ein Ohrwurm ist, den man mit ins Bett nimmt, ist der dann klassisch lieber als das Moderne? Weil Sie mögen beides, das weiß ich, Scooter und Frédéric Chopin.
Ja, die Frage ist hier, was ist klassische Musik? Und wenn wir uns anschauen, was wir als klassische Musik bezeichnen, dann sind das mehrere Jahrhunderte voller verschiedener Stile. Und heutzutage neigen wir sehr dazu, jede Art der Musik, die ohne elektronische Instrumente stattfindet, also mit einer Geige, mit einem Klavier, als klassische Musik zu bezeichnen. Aber eigentlich, wenn man genau hinschaut, ist die Epoche der klassischen Musik das 18. Jahrhundert. Also Musik von Mozart, von Haydn ist klassische Musik. Und im 19. Jahrhundert kam dann die Epoche der romantischen Musik. Also Frédéric Chopin ist eigentlich, wenn man das korrekt bezeichnet, keine klassische Musik, sondern romantische Musik. Und im 20. Jahrhundert fing dann die Epoche der modernen Musik an, in der wir uns auch immer noch befinden. Und diese Epoche ist gekennzeichnet durch eine sehr, sehr große Vielfalt an verschiedenen Stilen.
Sie haben gerade von der romantischen Musik, der klassischen Musik und der modernen Musik gesprochen. Das bedeutet also, für Sie heißt es nicht Scooter oder Chopin, sondern Chopin und Scooter, oder?
Ja, das eine ist, wie bezeichnet man Musik, wie bezeichnet man den Stil? Das ist eine sehr spannende Sache, finde ich, und auch eine sehr wichtige Sache, wenn wir Stücke spielen aus einem bestimmten Jahrhundert, wenn wir jetzt ein Stück von Johann Sebastian Bach spielen aus der Barockzeit, dann ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wie die Musik damals gespielt worden ist, damit wir das möglichst authentisch wiedergeben und auch verstehen können. Die andere Sache ist aber auch, finde ich, genauso wichtig oder mindestens genauso wichtig, dass wir die Augen schließen, die Musik genießen und uns darauf einlassen, weil in erster Linie ist es egal, in welchem Jahrhundert die Musik komponiert worden ist, ob sie vor einer Woche komponiert wurde oder vor 500 Jahren. Es geht um Emotionen und um Gefühle, die wir alle haben.
Und was ist jetzt spannend für Sie daran, diese Emotionen, diese Gefühle aus unterschiedlichen Epochen zusammenzubringen, dieses Crossover zu schaffen?
Da würde ich auch gerne kurz auf den Begriff zurückkommen. Crossover ist eine Mischung aus zwei verschiedenen Stilen oder aus mehreren verschiedenen Stilen. Und Crossover ist in den letzten 400, 500 Jahren immer wieder passiert.
Also, um was Neues zu entwickeln?
Ja, ich glaube, jeder Komponist hat irgendwo etwas Neues entwickelt und eine eigene Handschrift hinzugefügt. Ich glaube, dass selbst wenn man versuchen würde, einen anderen Künstler zu kopieren, würde das nicht klappen, weil wir doch irgendwie alle, wenn wir kreativ sind, eine eigene Handschrift haben. Und viele Komponisten, die ihre Epoche repräsentiert haben, waren auch gleichzeitig Komponisten, die sehr viele Regeln gebrochen haben. Also Wolfgang Amadeus Mozart hat die meisten Regeln gebrochen, die damals galten in der Komposition. Und was das Crossover angeht, ein Beispiel, das Klavierkonzert Nummer 1 von Peter Tschaikowski ist eins der, ich schätze mal, Top 5 meistgespielten Klavierkonzerte heutzutage. Und dieses Klavierkonzert besteht aus sehr vielen verschiedenen Melodien, die auch entwickelt worden sind, wo er Variationen drauf geschrieben hat innerhalb des Klavierkonzertes. Und kaum eine Melodie in diesem Konzert ist im Original von Tschaikowski, sondern das sind alles Volkslieder, Volkstänze und populäre Melodien eben aus der Zeit, die er übernommen hat und eben dann etwas Eigenes draus komponiert hat. Also im Grunde könnte man diese Musik genauso als Crossover bezeichnen, wie eben viele andere Musikstücke auch. Und was das Scooter-Album angeht, haben wir auch nichts anderes gemacht. Wir haben mit Sven Helbig und Clemens Pötzsch verschiedene Stücke entwickelt, die alle Variationen und Arrangements sind fürs Klavier auf die Melodien der Songs von Scooter. Also im Grunde ist das klassische Musik und kein Crossover. Es wurde oft als Crossover bezeichnet, wenn man auf den ersten Blick das Cover so interpretiert hat. Man hat eben Scooter gesehen und...
Und dachte, jetzt wird's laut.
Und dachte, ja, das muss irgendwas Neues sein. Und ja, dieses Album ist auch damals aus den Classic-Charts rausgeflogen. Und diese Entscheidung konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich denke, da sind eben Menschen, die sich dann nicht genug damit beschäftigt haben.
Sie haben gerade ein neues Album vorgelegt. Family heißt es. Was hat Sie dazu inspiriert?
Also Family ist ein Soloalbum. Es besteht auch aus ganz vielen verschiedenen Stücken, aus verschiedenen Epochen. Ich möchte dieses Album meiner Familie widmen. Als Dankeschön, als Anerkennung. Und es ist kein Album für Kinder. Ich finde, es gibt keine Musik, die speziell für Kinder gemacht ist. Ich finde, es gibt die vielseitige Welt der Musik und die Aufgabe von uns größeren Kindern, von uns Erwachsenen, ist es, finde ich, den jüngeren Menschen zu zeigen, wie viele verschiedene Stile es so gibt und wie bunt und schön die Welt der Musik ist. Ich habe eine Sache, vielleicht, wenn man das will, Einschränkung oder so. Ich habe rein intuitiv eher die helleren Farben der Musikwelt ausgewählt für dieses Album, weil es ist ein Album nicht speziell für Kinder, es ist ein Album für die ganze Familie. Ich habe aber auch im Hinterkopf eben, dass auch Kinder und kleine Kinder zuhören. Und deswegen habe ich rein intuitiv, ich weiß nicht, ob das richtig ist, das ist nur so meine Intuition auch als Mutter, eben die helleren Farben gewählt und die ganz düsteren, ganz schweren Musikstücke da eher weggelassen.
Sie haben sich Filmmusik auch genommen, unter anderem Filmmusik von Hans Zimmer, von James Horner. Und Sie haben sich Filmmusik aus der Abteilung Disney vorgenommen, aus dem Film Up. So klingen Sie, wenn Sie das machen. Das ist also, wenn ich Sie richtig verstehe, Familienmusik modern umgesetzt im klassischen Stil? Oder wie definieren Sie es?
Also es gibt einige Bearbeitungen, die extra für dieses Album komponiert worden sind. Zum Beispiel gibt es dort ein Stück von Schiller. Das ist ein Arrangement fürs Klavier und das hat es vorher so in der Form noch nicht gegeben. Es ist ein Arrangement für das akustische Klavier. Ich finde, es hat sehr viel von der heutigen Popmusik. Also ich würde das eher in Popmusik einordnen. Inhaltlich finde ich, es hat etwas sehr Verträumtes. Es ist wie eine Erinnerung.
Sie haben uns vorhin erzählt, dass als Sie das Album mit Scooter gemacht haben, dass man das aus den Klassik-Charts rausgenommen hat. Es wird Menschen geben, die das jetzt hören und sagen, warum macht eine Konzertpianistin so ein Crossover-Projekt? Wie sehr können Sie denn diese Kritik nachvollziehen?
Dann müsste die gleiche Person sagen, dass das Tschaikowski-Klavierkonzert Nummer 1 ein Crossover-Projekt ist und nicht in die Klassik-Charts gehört. Und dann müsste diese Person dasselbe sagen über die Corelli-Variation von Rachmaninow und über einen riesengroßen Teil der Musik, die in den Konzertsälen so gespielt wird.
Jetzt sitzt mir eine Konzertpianistin gegenüber, die genauso wie alle anderen auch so schlimme knappe 2 Jahre hinter sich hat. Wie ist das für Sie eigentlich gewesen, Konzertpianistin ohne Konzerte zu sein?
Ja, ungewöhnlich. In der Zeit davor war es etwas sehr Ungewöhnliches, wenn man 1 oder 2 Konzerte abgesagt hat. Also vorher unvorstellbar gewesen.
Hat Sie diese Zeit, diese Auszeit zu einer anderen, neuen Kreativität gebracht?
Ja, also erstmal möchte ich das nicht überromantisieren oder wie soll ich das ausdrücken? Natürlich ist das eine Zeit, die für die meisten Künstler sehr schwierig war und ist. Für sehr viele Künstler, die Grundlage des Lebens weggebrochen ist. Natürlich ist eine Pause auch gut. Sie kann gut sein. Also sie kann zur neuen Kreativität führen, sie kann dazu führen, dass man runterkommt. Also ich finde zum Beispiel nicht, dass ein Künstler dauernd beschäftigt sein muss. Es ist in der heutigen Zeit sehr üblich, dass ein Künstler immer beschäftigt sein muss, jeden Monat ganz viele Konzerte geben muss. Und ich habe auch einige Künstlerkollegen, die sagen, dass sie 2-3 Monate im Jahr Pause machen. Zum Beispiel Alfred Brendel, in der Zeit, in der er noch Konzerte gespielt hat, hat immer im Winter 2-3 Monate Pause gemacht, hat dann mit kleineren Konzerten wieder begonnen, um sich an die Bühne zu gewöhnen und hat dann erst wieder seine großen Tourneen gespielt. Und ich finde schon, dass das Sinn macht. Aber der Unterschied ist, man muss das als Künstler schon selber entscheiden, wann man diese Pause machen
möchte. Und entscheiden Sie jetzt anders als vor der Pandemie?
Also ich habe Pause von der Bühne gemacht, aber ich habe keine Pause vom Üben gemacht. Hm. Und der größte Teil der Arbeit eines Künstlers, eines Tänzers, Musikers, Sängers, findet ja hinter der Bühne statt.
Sie haben so richtige Livestreams angeboten, ne? Also man konnte Ihnen beim Üben zugucken.
Ja, genau, das habe ich aber vor der Pandemie schon gemacht. Und dann, als es begonnen hat, habe ich das viel, viel mehr gemacht natürlich. Also ich habe angefangen, auf der Plattform Twitch mein Üben zu streamen. Und ich hatte vor vielen Jahren schon den Wunsch, das mal zu machen, weil ich einfach konzentrierter übe, wenn mir jemand zuhört. Also wenn ich da alleine in meinem Proberaum sitze, ich kann schon konzentriert üben, ich kann lernen, aber es ist einfach was anderes. Wenn ich weiß, dass mir jemand zuhört, habe ich eine größere Motivation und ich kann mich dann auch einfach besser konzentrieren. Ich gehe dann nicht ans Handy, ich mache nicht irgendwas noch, sondern ich sitze wirklich konzentriert am Klavier, weil ich weiß, da hört jemand zu und ich möchte jetzt wirklich so schön wie möglich spielen. Und das kommt wahrscheinlich aus meiner Vergangenheit. Ich komme aus einer Musikerfamilie und immer, wenn ich zu Hause geübt habe, hat jemand zugehört oder jemand anders hat geübt und ich habe zugehört. Also es war immer so ein Austausch. Also Musik machen ist ja auch ein Austausch und wenn man dann plötzlich alleine im Proberaum sitzt, ist das einfach was anderes. Und jetzt, seit ich mein Üben streame, hilft mir das sehr, mein Üben noch besser zu gestalten, noch besser zu strukturieren und auch einfach mehr Spaß daran zu haben.
Deutschlandfunk Kultur mit der Konzertpianistin Olga Scheps, Mitte 30, zu Hause in Köln, in Nordrhein-Westfalen, in Moskau geboren, 1986. Was konnten Sie eigentlich früher, Frau Scheps, mit Messer und Gabel essen oder Töne auf dem Klavier produzieren?
Das muss man meine Eltern fragen. Ich glaube, Kinder, gerade kleine Kinder, kopieren sehr stark, was das Umfeld so macht. Und wenn zu Hause Klavier gespielt wird, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das Kind eben auch irgendwo ein Klavier spielt.
Hm. Haben Sie eine Erinnerung, wann Ihre Finger das erste Mal über die Tasten geflogen sind? Irgendwie?
Nein, aber ich habe ganz viele Kindheitserinnerungen, die irgendwie auch mit dem Klavier zu tun haben. Also es war immer Klavier bei uns in der Wohnung und viel Musik gab es in der Kindheit. Also meine Eltern haben auch einen Plattenspieler zu Hause gehabt, viel Musik gehört. Und wir hatten Besuch von Sängern, von Instrumentalisten, die dann Kammermusik zu Hause bei uns gespielt haben. Also es hatte immer viel mit Musik zu tun.
Beide Eltern Pianisten. Ich stelle mir das wirklich vor, dass da so ein bisschen Schlange stehen am Klavier oder am Flügel zu Hause war.
Ja, als wir in Wuppertal gewohnt haben, hatten wir in einem Mehrfamilienhaus mehrere Wohnungen. Und das hatte den Vorteil, dass wir uns gegenseitig nicht gehört haben. Also ein bisschen gehört haben. Man hat schon gehört, dass der andere übt, man konnte so ein bisschen zuhören. Und wir hatten, also sozusagen in der Hauptwohnung in der Mitte war ein Flügel, in der unteren Wohnung waren zwei und oben war keins, aber man konnte durchhören.
Und Sie hatten mehrere Wohnungen, dass einfach alle, auch Ihre Schwester spielt Klavier, ist Pianistin, dass alle irgendwie sich aufteilen konnten.
Ja, genau. Also wir haben, also unsere Kernfamilie, also meine Eltern, meine Schwester, wir haben alle beruflich mit dem Klavier zu tun, jeder auf seine eigene Art. Und wenn zum Beispiel mein Vater oder meine Mutter in der unteren Wohnung unterrichtet haben, dann hat zum Beispiel meine Schwester dann geübt in der mittleren Wohnung. Und das war schon sehr praktisch, weil meine Eltern manchmal den ganzen Tag unterrichtet haben und wir mussten uns dann vielleicht auf einen Auftritt vorbereiten oder sowas. Und das war dann schon sehr gut, dass wir eben parallel üben konnten.
Sie haben gesagt, als wir nach Wuppertal kamen, das war, als Sie 6 waren, richtig?
Genau, ja.
Welche Erinnerungen haben Sie daran, an diese Zeit von Moskau nach Wuppertal zu kommen?
Also ich erinnere mich daran, dass es eine ganz andere Energie war. Moskau ist eine sehr große, sehr lebendige Stadt, in der sehr, sehr viel los ist und die Menschen laufen schnell über die Straße. Es ist sehr, auch zwischendurch angespannt, es ist sehr, sehr schön. Die Straßen sind riesig groß, es ist alles so, es fühlt sich ganz anders an, wenn man nach Wuppertal kommt, es ist sehr ruhig. Die Menschen gehen langsamer, die Straßen sind kleiner, es ist idyllischer, ruhiger, kleiner. Ich bin dann direkt eingeschult worden und konnte kaum Deutsch. Und
das stelle ich mir schwer vor.
Ja, ich kenne es nicht anders und im Nachhinein bin ich auch froh, dass das genau so gelaufen ist, weil ich dadurch eben ziemlich schnell Deutsch gelernt habe.
Wie haben Sie das angestellt?
Ich war damals die einzige Ausländerin in der Klasse und der Lehrer hat das schon angekündigt, dass da eben eine neue Schülerin ist, die nicht so gut Deutsch spricht und die anderen haben mir dann geholfen auch. Also ich erinnere mich daran, dass dann andere, also aus meiner Klasse zu mir gekommen sind und haben dann gesagt, das ist Kleber, das ist Schere und also so.
Das haben die völlig einfach so gemacht?
Ja,
also
ja.
Diese Solidarität bestand damals schon?
Ja, der Lehrer hat das angekündigt und irgendwie war das scheinbar sowas eher Außergewöhnliches in dem Moment und ja.
Wenn man diese Sprache nicht versteht zu 100%, wenn man nicht jeden Zwischenton verstehen kann, nicht bei jedem Scherz mitmachen kann, kann ich mir gut vorstellen, wenn man gut am Klavier ist, dass das Klavier auch zur Freundin oder zum Freund werden kann.
Also das ist eine andere Sprache, die Sprache der Musik. Und ich denke, es ist egal, wie viele Sprachen man so spricht, Deutsch, Russisch oder sowas. Die Sprache der Musik ist nochmal was ganz anderes. Also damit kann man vielleicht noch mehr ausdrücken als mit Worten. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Also ich finde alles wichtig.
Sie sind in dieser musikalischen Familie groß geworden, in einer Familie, wo nur Pianisten und Pianistinnen unterwegs waren. Können Sie sagen, ob Sie wollten oder ob Sie mussten?
Meine Eltern haben mir schon beigebracht, dass Disziplin auch dazugehört, wenn man etwas erreichen will. Und das gilt ja auch nicht nur fürs Klavier, das gilt für die meisten anderen Bereiche. Und ich denke schon, dass das richtig ist, wie sie mir das beigebracht haben. Meine Eltern haben nicht darauf bestanden, dass ich Pianistin werde. Ich habe immer gerne Klavier gespielt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich wirklich da gezwungen worden bin und mich dagegen gewehrt habe. Also die Erinnerung habe ich überhaupt nicht.
Man möchte ja dann auch immer besser werden. Das ist ja dann oft diese Schwelle, wo man denkt, das macht mir keinen Spaß mehr. Und man sagt auch gerne, ich habe dann keinen Bock mehr drauf und dann ist Schluss damit.
Ja, also natürlich besteht das nicht nur aus Spaß. So eine Vorbereitung ist nicht immer Spaß, also die ganzen Stücke auswendig zu lernen, die Texte zu lesen und immer wieder zu lernen, bis etwas klappt. Und es kommt auch vor, dass eine Stelle überhaupt nicht klappt, egal wie oft man sie übt. Und dann verzweifelt man daran und irgendwann klappt sie dann doch, weil man dann den Fingersatz verändert hat oder irgendwas sowas. Also es ist schon nicht nur Spaß, da muss schon eine Motivation sein, ein Stück spielen zu können und schon eine große Liebe auch dazu sein. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man vor allem auch die Stücke spielt, die man wirklich liebt, weil dann hat man wirklich diese Motivation, ich möchte dieses Stück lernen, ich möchte das können, ich möchte meine Interpretation von diesem Stück hinkriegen. Das ist für mich auch die stärkste Motivation. Ich möchte das drauf haben, dieses Stück, ich möchte das lernen. Das hat vielleicht auch so einen sportlichen Aspekt, weil das auch mit Training zu tun hat. Man muss jeden Tag ans Klavier, man muss sich in Form halten und das sind viele Parallelen zum Sport.
An welcher Stelle wurde bei Ihnen der Schalter umgelegt von der Liebe zur Musik, von diesem Ich spiele, zur Profession, zum professionellen Spielen?
Also die Liebe zur Musik ist Grundvoraussetzung für einen Berufsmusiker, glaube ich. Also ohne Liebe funktioniert das überhaupt nicht, wie wahrscheinlich bei jeder anderen Kunst auch und in vielen anderen Berufen auch. Also die Liebe ist immer noch da und solange sie da ist, werde ich das auch machen.
Wann ging es mit der Professionalität los?
Das war so ein Übergang. Also ich habe schon Konzerte gespielt in jüngeren Jahren mit 9, mit 12, also so in dem Alter.
Sie haben auch direkt Auszeichnungen bekommen, ne?
Ja, ich habe bei einigen Jugendwettbewerben mitgemacht und habe da Preise gewonnen. Das hat dazu geführt, dass ich dann weitere Einladungen bekommen habe und dann auch bei größeren Festivals aufgetreten bin, zum Beispiel beim Klavierfestival Ruhr. Und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und das hat mich auch sehr gefreut, dass diese Dinge funktioniert haben. Und ich glaube, als Kind oder Jugendlicher geht man mit einem anderen Gefühl auf die Bühne. Man fragt sich nicht, ob das jetzt für die Zukunft entscheidend ist, sondern man macht das einfach. Und ich finde, davon können wir etwas Älteren vielleicht auch lernen, in dem Moment zu leben, auf die Bühne zu gehen und sich darauf zu konzentrieren, was jetzt gleich passiert.
Die Konzertpianistin Olga Schepps. Wir haben vorhin Ihre kleine Family schon mal angerissen. Können Sie uns die mal beschreiben, wie die aussieht? Ihre Familie?
Also zu meiner Familie zähle ich nicht nur Menschen, mit denen ich verwandt bin, sondern auch sehr gute Freunde. Ich denke, bei Familie geht es um Liebe und um das Gefühl, dass man irgendwie zusammengehört, dass man sich aufeinander freut.
Sie haben einen 2,5 Jahre alten Sohn, leben in Köln. Und ich frage jetzt nicht, wie Sie das schaffen, Familie und Beruf als Konzertpianistin unter einen Hut zu bringen. Das ist völlig selbstverständlich im 21. Jahrhundert. Aber wahrscheinlich müssen Sie sehr gut im Planen sein, dass Sie im richtigen Moment an der richtigen Stelle sind.
Ja, ich bin besser geworden im Planen. Ich habe auch irgendwie gelernt, meine Zeit noch besser zu schätzen. Und insofern hat mich das eigentlich sehr, also hat mich das sehr weitergebracht.
Was bedeutet das, Ihre Zeit besser zu schätzen?
Ja, ich plane besser und ich nutze die Zeit besser. Also wenn ich zum Beispiel mit meinem Kind Zeit verbringe, dann genieße ich wirklich die Zeit mit ihm. Dann lege ich das Handy weg und wir haben dann Quality Time, in der wir uns wirklich aufeinander einstellen. Wenn ich ans Klavier gehe, bin ich auch viel strukturierter geworden. Ich glaube, ich übe jetzt auch besser als früher, als in den letzten Jahren. Und ja, das ist ein sehr positiver Einfluss. Und ja, man muss planen. Also ich musste vorher auch planen, die ganzen Tourneen und Üben und das alles, das muss ja auch geplant werden.
Ich kann mir vor allem gut vorstellen, Sie können Ihr Instrument nicht einfach in eine Kiste packen und mitnehmen und unterwegs irgendwo auspacken und jede Situation nutzen, wo ein Flieger Verspätung hat oder der Zug mal auf freier Strecke stehen bleibt, sondern Sie brauchen dieses Instrument, Sie brauchen diesen Flügel, Sie brauchen ein Klavier. Wie organisieren Sie das?
Ja, das war immer eine Herausforderung. Also ich habe durch meinen Beruf auch besser planen gelernt. Sowas muss man planen. Ich bin Steinway Artist und eine der schönen Dinge daran ist, dass ich in allen Städten, in denen ein Steinway Haus ist, üben darf. Ja, dementsprechend wird das dann organisiert oder in dem Haus, in dem ich ein Konzert habe. Manchmal ist es so, dass da ein offenes Zeitfenster ist, dann gehe ich dahin zum Üben. Und ja, unterwegs muss man das immer planen. Zu Hause in Köln habe ich einen Proberaum, in dem ich üben kann, wann ich will.
Das heißt, Sie proben nicht zu Hause, sondern Sie gehen auch zur Arbeit?
Ja, ich gehe zu meinem Proberaum und da mache ich dann die Tür zu, bin komplett in meiner Welt, in der Musik, im Lernen, im Stream und zu Hause ist dann Familie, Erholung, Kochen, Schlafen, alles was so.
Wenn Sie Ihr Kind erwähnen, 2,5-jährig, ein Sohn, wie ist es? Steht der schon neben Mutter, wenn sie übt? Sind da irgendwelche Fähigkeiten zu erkennen?
Ja, er geht manchmal zum Klavier und spielt da ein bisschen drauf rum. Er mag es überhaupt nicht im Moment, wenn ich mich ans Klavier setze, weil er dann spürt, dass ich nicht mehr auf ihn konzentriert bin, dass ich dann in einer anderen Welt bin. Er mag das nicht. Er zieht mich dann immer weg vom Klavier. Ja.
Ich stelle mir das schwer vor, dem Kind beizubringen. Das ist jetzt wirklich kein Spaß, den ich hier mache, sondern das ist meine Arbeit.
Doch, das ist auch Spaß. Ich finde, auch gerade bei Kindern muss man sehr stark über den Inhalt der Musik gehen und sie wirklich das spielen lassen, was sie spielen wollen. Ich höre immer wieder Geschichten von Leuten, die sagen, ja, früher hatte ich Klavierunterricht, aber ich hatte dann keinen Spaß mehr, weil mein Klavierlehrer, der wollte immer, dass ich Stücke spiele, die ich überhaupt nicht mag. Wenn ich das höre, dann muss ich jedes Mal den Kopf schütteln. Ich finde das so wichtig und das möchte ich auch, glaube ich, hier auch nochmal betonen. Also man muss immer nur das spielen, was man wirklich liebt. Weil das kann man dann wirklich schön rüberbringen, toll rüberbringen, dass man den Zuhörer damit berührt, dass man selber Freude daran hat. Und ja, bei kleinen Kindern besonders. Also ich würde niemals empfehlen, ein Kind dazu zu zwingen, Tonleitern zu spielen oder irgendwelche Stücke zu spielen, nur weil man sagt, dass das für Anfänger gut ist zum Beispiel.
Also wäre es für Sie völlig in Ordnung, wenn der Kleine irgendwann sagen würde, gut, dass du auf diesen 88 Tasten gut unterwegs bist, Mama. Ich möchte ganz gern diesen roten Ball auf einen Korb werfen.
Das ist völlig in Ordnung. Mir ist es überhaupt nicht wichtig, dass er Musiker wird. Also ich finde es natürlich schön, ihm die Welt der Musik zu zeigen und ich freue mich, wenn er Musik hört. Ich finde generell, unabhängig davon, ob man das beruflich machen möchte oder nicht, ich finde, Musik verbessert das Leben. Also Musik macht unser Leben schöner und es ist schön, wenn man sich mit Musik ein bisschen auskennt, wenn man hier und da verschiedene Stücke kennenlernt, die man vorher nicht gekannt hat. Aber ich finde es absolut nicht wichtig, dass er das beruflich macht. Er soll das machen, was ihm Spaß macht.
Welche Musik legen Sie auf, wenn Sie entspannen möchten?
Da müsste ich drüber nachdenken. Ich finde nämlich, also Musik ist ein Ort, an dem man auch sehr gut abschalten kann, glaube ich. Also bei mir ist das so, dass wenn ich anfange zu spielen, auch jetzt einige Stücke, die auf dem neuen Album sind, dann hilft mir das, runterzukommen, meine Gedanken zu ordnen. Und ganz oft kommen mir dann Lösungen für Probleme oder neue Ideen, gerade beim Spielen. Deswegen habe ich immer auf meinem Flügel einen Zettel und einen Stift liegen. Wenn mir gerade eine gute Idee kommt, dann schreibe ich sie auf. Weil mir das auch schon oft passiert ist, dass ich beim Spielen diese Idee hatte und hinterher war sie dann wieder weg, als ich aufgehört habe zu spielen. Deswegen schreibe ich das jetzt immer auf. Also der Kopf arbeitet schon anders, wenn Musik gespielt oder gehört wird. Hm.
Ich habe kürzlich mit einem Musiker der Berliner Philharmoniker gesprochen, der hat gesagt, ich brauche auch den Sport. Ich muss mich bewegen. Ich muss was Körperliches tun, um künstlerisch auch wieder aktiv sein zu können. Wie ist das bei Ihnen?
Ja, ich mache auch Sport. Ich laufe sehr viel zu Fuß. Ich habe kein Auto. Ich bin damit aber eigentlich im Moment auch ziemlich ausgelastet, weil am Klavier 5-6 Stunden ist auch Sport. Also das geht wirklich richtig auf die Muskeln. Ich habe dann.
Wo tut es am meisten weh nach 5-6 Stunden Klavierspielen?
Das ist ganz wichtig, es darf nicht wehtun. Also sobald etwas wehtut beim Spielen, muss man sofort aufhören. Das heißt, man macht etwas falsch. Mhm. Aber die Muskeln, die angesprochen werden, sind Schultern, Arme, Bauch, auch Rücken. Also ich finde, als Pianist muss man eben schauen, dass man Beine und dann, also den Bereich des Körpers nochmal trainiert, wenn man drauf Wert legt.
Olga Scheps ist unser Gast im Deutschlandfunk Kultur, Konzertpianistin. Welche Rahmenbedingungen brauchen Sie eigentlich, dass Sie das, was Sie tun, als Konzert bezeichnen? Ab wann ist es ein Konzert? Weil wir haben vorhin schon drüber gesprochen, Sie streamen auch gern mal das Üben. Mhm. Ab wann ist es für Sie ein Konzert?
Eigentlich ist es beim Üben für mich schon ein Konzert. Also sobald ich für jemanden spiele, bin ich in Konzertstimmung. Und als ich angefangen habe, im Twitch zu streamen, haben ganz am Anfang vielleicht 8 Personen zugeschaut. Jetzt sind es mittlerweile etwa 1000 pro Stream. Da hatte ich direkt diese Konzertstimmung.
Sie können dieses Twitch ruhig mal erklären, was genau das ist. Also viele werden sowas wie, ich gehe live bei Instagram inzwischen kennen, wenn man da so eine Live-Funktion einstellt. Twitch funktioniert wie?
Also im Unterschied zum Instagram, man kann da nicht so lange online gehen und der Chat ist auch relativ schnell durch. Also es ist ein bisschen anders. Twitch ist eine Plattform nur für Livestreams. Es hat eine super Qualität und das Tolle ist, man kann wirklich so lange streamen, wie man möchte. Ich bin manchmal 6-7 Stunden online und man sieht einfach mein ganzes Üben, man sieht die ganzen Fehler, das Lernen. Ich mache manchmal eigentlich, wenn ich ein neues Stück lerne, mache ich die Noten zum ersten Mal auf und lese. Und also jeder, den es interessiert oder jede, die es interessiert, kann zusehen, wie das eben von diesem Moment, in dem die Noten aufgemacht werden, zur konzertfertigen Version sozusagen den ganzen
wie's
Prozess,
entsteht.
Wie's entsteht. Genau.
Das heißt, Sie sind keine Konzertpianistin der Generation Instagram mehr, sondern eine Konzertpianistin der Generation Twitch. Sie sind schon einen Schritt weiter.
Ich nutze halt die Möglichkeiten, die das Internet heutzutage so bietet. Ich finde es super, dass wir diese Möglichkeiten haben, dass wir auch sogar im Lockdown trotzdem miteinander verbunden bleiben können. Ich finde das sehr, sehr schön. Und mir macht das sehr viel Spaß. Ich streame aus meinem Proberaum relativ regelmäßig. Ich veröffentliche auf Instagram und auf Facebook immer mal wieder den Streamingplan für die nächste Woche. Und dann gehe ich meistens so gegen 5 Uhr zum Proberaum. Das ist so meine Lieblingszeit. Und dann streame ich manchmal 2 Stunden, manchmal 5 Stunden. Ich habe auch schon 8 Stunden gestreamt und teile einfach diesen Vorbereitungsprozess mit allen Menschen, die es interessiert. Und es gibt dort auch einen Chat. Also zwischen den Übereinheiten drehe ich mich zur anderen Kamera um und dann bin ich im Chatraum und kann sich über alles Mögliche unterhalten.
Dann können Sie kommunizieren mit Ihren Fans.
Ja, das sind auch Leute, die immer wieder da sind. Das ist mittlerweile schon so eine feste Community und es kommen immer wieder neue Leute dazu. Und da geht es um alle möglichen Themen, meistens auf Englisch, aber man kann auch auf Russisch und auf Deutsch chatten und ja, da ist immer was los.
Dann ist ja aber diese Ablenkung doch da beim Üben.
Ja, man kann nicht 6 Stunden durchspielen. Mhm. Also zwischendurch dann für eine halbe Stunde chatten oder für eine Stunde finde ich auch sehr, sehr schön und dann bin ich wieder, wieder fit sozusagen, um weiter zu üben. Also ich finde das auch total schön, mir macht das sehr viel Spaß.
Wie wichtig ist das eigentlich für Ihre Berufsgruppe, diese sozialen Netzwerke? Wie wichtig ist es, wir haben vorhin festgestellt, wir sind beide bei Instagram, wie wichtig ist es, so ein Profil zu haben?
Ich glaube, das ist eine persönliche Entscheidung. Also es gibt auch Künstler, die da gar keine Lust drauf haben. Ich finde das schön, ich teile gerne einfach die aktuellen Geschehnisse und so und ja, mir macht das Spaß. Ich bin jetzt aber auch nicht jeden Tag andauernd online. Also ich mache auch manchmal Pausen zwischendurch.
Wir haben ja vorhin gerade besprochen, wann ist ein Konzert ein Konzert? Ich habe das auch gefragt, weil ich weiß, dass Sie auch schon auf der Domplatte in Köln gespielt haben. Mhm. Und ich glaube, da schafft man es jetzt nicht zu sagen, psst, jetzt mal alle ruhig. Hier kommt die Pianistin, sie setzt sich, sie richtet ihr Kleid und dann geht's los. Sondern da ist Trubel drumherum. Stört Sie sowas nicht?
Also erstmal, wenn man in der Philharmonie ein Konzert spielt, dann finde ich, macht das schon Sinn, dass man möglichst leise ist, weil man anderen da nicht den Genuss zerstört dadurch. Und das ist schon sehr, sehr wichtig, dass man auch spürt, dass das jetzt kein Zwang ist, sondern dass man das freiwillig macht, einfach damit man einander nicht den Genuss kaputt macht. Bei so einem akustischen Konzert hört man einfach jede Bewegung, wenn einem das Programmheft runterfällt oder so, das sind Ablenkungen und man versucht das möglichst zu vermeiden. Das finde ich sehr schön und sehr wichtig. Es kommt aber auf die Location an, in der ein Konzert stattfindet und ich finde, eigentlich Musik kann überall stattfinden. Und das Experiment mit diesem Konzert auf der Straße war für mich eine sehr schöne Erfahrung. Ich habe da auf der Straße gespielt und natürlich hatte man dann auch den Lärm der Stadt sozusagen. Ich habe aber auch viele Menschen gesehen, die dann stehen geblieben sind, die vielleicht auch einfach nur für ein paar Minuten zugehört haben. Aber ich habe wirklich gespürt, dass sie kurz in einer ganz anderen Welt waren und dass sie vielleicht das alles drumherum auch gar nicht mehr so stark wahrgenommen haben. Das war eine schöne Erfahrung.
Jetzt gehen wir in Richtung Weihnachten. Weihnachten ist das Fest der Familie. An Weihnachten werden Sie Ihre Familie, Ihre Eltern wahrscheinlich auch sehen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ihre Schwester auch noch Pianistin. Wenn Sie sich treffen, wie sieht denn Hausmusik im Hause Scheps aus?
Aber ich weiß nicht, ob wir dazu kommen, eine Hausmusik zu machen. Ich glaube, das wird ein Treffen mit sehr vielen Menschen. So am 25. sind wir fast alle verabredet. Und ja, schauen wir mal. Da sind dann auch Kinder dabei. Und ich weiß nicht, ob da Musik so im Mittelpunkt steht. Aber die Gespräche kreisen dann auch oft um Musik, weil einfach Musik auch ein Teil des Lebens ist bei uns.
Sie haben russische Wurzeln. Das würde für mich bedeuten, dass Ihre Eltern auch Wert darauf legen, dass Sie diese russischen Wurzeln pflegen. Also, dass auch russische Künstler gespielt werden sollen. Doch bitte, ist das so, dass im Hause Scheps Rachmaninow, Prokofjew und Tschaikowski maßgebend sind?
Ich muss sagen, es gibt sehr viel gute Musik aus Russland. Also, ich lerne gerade, dass Schostakowitsch Konzert Nummer 1, das sogenannte Trompetenkonzert, also Klavier, Trompete und Orchester. Und das ist so ein tolles Stück. Ich freue mich total darauf, das zu spielen jetzt im März. Und ja, Rachmaninow Klavierkonzert Nummer 2 habe ich jetzt über 50 Mal gespielt. Für nächstes Jahr steht das dritte Klavierkonzert auf dem Programm. Und ich freue mich sehr darauf, diese Stücke zu spielen, aber es gibt jetzt keine Richtung, dass ich jetzt unbedingt russische Musik verstärkt spielen muss, sondern meine Eltern sehen das auch so, man muss das spielen, was man liebt. Also ich habe mit der gleichen Liebe und Hingabe ein Album mit Satie aufgenommen oder spiele Frédéric Chopin und Beethoven. Oh. Ja.
Oder es schafft eben Chilly Gonzalez in ihr aktuelles Album Family. Sie leben beide in Köln. Haben Sie eine persönliche, private Verbindung?
Ja, wir haben uns kennengelernt vor vielen Jahren, als er mal in ein Konzert von mir gekommen ist. Und es hat sich so eine musikalische Freundschaft entwickelt, würde ich das so nennen.
Mhm. Wir haben Musik von ihm rausgesucht. Chilly Gonzalez, Never Stop im Deutschlandfunk Kultur für alle, die zuhören. Und ich glaube an dieser Stelle ganz besonders für Sie, für die Konzertpianistin Olga Scheps. Olga Scheps ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur, Konzertpianistin Mitte 30. Wohin streben Sie eigentlich noch? Haben Sie so eine Agenda? Gibt es so eine To-Do-Liste, wo Sie so kleine Häkchen dran machen?
Ja, immer mal wieder. Also die nächsten Häkchen, eins davon ist das Schostakowitsch-Klavierkonzert Nummer 1, das sogenannte Trompetenkonzert, das zu lernen, fertig zu lernen, sag ich mal, und zu spielen. Es ist aber ein Prozess, der niemals aufhört. Und deswegen lasse ich auch gerne alle Menschen an meinem Üben teilnehmen, weil ich damit auch zeige, dass das alles ein Prozess ist und dass man nach einer Perfektion strebt, die man vielleicht auch niemals wirklich erreicht. Und dieser Prozess immer da ist. Das ist ein Bestandteil unseres Berufes. Und mein Ziel ist es, immer besser zu werden und bestimmte Stücke zu lernen, die ich noch nie gespielt habe. Da ist auch eine sehr große Liste. Da gibt es so viele verschiedene Dinge, immer wieder zu verbessern.
Olga Scheps, ich danke Ihnen sehr. Alles Gute.
Genau.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.